Herzlich willkommen zum Podcast des Lehrstuhls für soziologische Theorie und Theoriegeschichte an der Universität Rostock. Wir, das sind heute auch wieder in der Besetzung Professor Matthias Junge, Dr. Robert Brumme und ich, Lisa Waschkewitsch. Und wir werden heute nicht, wie in den anderen drei Folgen, über eine bestimmte soziologische Theorie oder einen bestimmten Vertreter oder eine Vertreterin sprechen, sondern wollen einen großen Blick auf die Soziologie werfen, aber auch auf die Soziologie, die durch Personen wie Ihnen, ja, Herr Junge, auch quasi überhaupt erst ja, transformiert werden kann in die Gesellschaft, und zwar in Form von Studierenden, in Form von universitärer Lehre und Forschung. Und der Anlass, dass wir überhaupt zu einem Podcast gekommen sind, war ja, Herr Junge, dass uns beiden, Herrn Brumme und mir, ja klar war, dass Sie uns bald verlassen werden. Und wir dachten, es wäre doch schön, all das Wissen, was Sie haben zu soziologischer Theorie, aber auch darüber hinaus ja so ein wenig ja, festzuhalten, aber auch anderen Zuhörenden außerhalb unserer Lehrstuhlbesprechung der wöchentlichen zukommen zu lassen. Und nun ist es bald soweit, Herr Junge, Sie werden in den wohlverdienten Ruhestand gehen, und deshalb haben wir ja anlässlich dieses für Sie vielleicht auch sehr guten Umstandes, aber auch des für uns ja wehmütigen Umstandes, dass Sie ja austreten aus der Soziologie als aktiver Soziologe, dies eben zum Anlass genommen, nochmal ein bisschen auch über Ihre Erfahrungen innerhalb der Soziologie zu sprechen. Und anfangen wollen wir mal mit so einem kleinen, mit so einer schnellen Fragerunde, wie das ja häufig bei so Audioformaten der Fall ist, indem wir Sie um eine kurze Antwort und eine Positionierung bitten.
Ja, auch von mir. Hallo, Herr Junge. Genau, wir werden im Gegensatz zu den anderen Podcasts das heute etwas leichter gestalten und etwas lockerer. Also wir haben keine Großtheorie, die wir besprechen, oder keine komplizierten Konzepte. Vielleicht kommen wir dazu, aber das ist nicht unsere Absicht heute, sondern wir wollen eigentlich primär Ihre Sicht auf Soziologie und auf Universität und auf Lehre. Darüber wollen wir was erfahren, und wir fangen mal eigentlich sehr unwissenschaftlich an mit so einer binären Festlegung. Mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, wie bei Talcott Parsons, Sie müssen sich jetzt entscheiden, Herr Junge. Vorlesung oder Seminar?
Seminar. Also, weil das Seminar bietet die Möglichkeit, direkt auf die Fragen der Studierenden einzugehen. Also, Sie haben einen Dialog.
Wir machen am Anfang, Sie dürfen nur binär antworten, weil wir werden all diese Punkte, greifen wir im Gespräch gerne auf, und Sie werden merken, das taucht alles wieder auf, und dann, okay. Jetzt füttern wir praktisch die Leute mit Ihren Antworten, und danach werden wir im Gespräch herausfinden, warum Sie so geantwortet haben. Meer oder Berge?
Berge.
Ich habe es befürchtet, ja. Subjekt oder Individuum?
Individuum.
Hausarbeit oder mündliche Prüfung?
Mündliche Prüfung.
Okay. Niklas Luhmann oder Pierre Bourdieu?
Niklas Luhmann.
Okay. Lieber ein kurzes Paper oder ein 600-Seiten-Buch?
Ein kurzes Paper.
Okay. Da frage ich schon mal nach. War das schon immer? Nee, ich frage später nach, ob das schon immer so war. Star Trek oder Star Wars?
Star Trek.
Und Theorie oder Empirie?
Nur zusammen, Theorie und Empirie.
Okay, vielen Dank, Junge. Wir werden all diese Punkte wieder aufgreifen. Ich hätte jetzt beim letzten, also ich glaube, ich war bei den wenigsten Antworten überrascht. Ich habe bei der letzten Frage, habe ich vermutet, dass Sie da vermittelnd antworten, dass die Theorie nur mit Empirie funktioniert und Empirie nur mit Theorie. Aber uns würde trotzdem interessieren, vielleicht auch schon aus so einem Blick auf Ihren Werdegang, war das beispielsweise schon im Studium so, dass Sie sich eher für Theorie interessiert haben, oder war das später so eine rationale Karriereentscheidung, dass Sie einen Lehrstuhl gewählt haben, der sich, wie man in der Einführung von Frau Waschkewitsch gemerkt hat, eigentlich also sich primär mit Theorien beschäftigt? Also war Ihre unterstellte Vorliebe für Theorie, unterstelle ich die falsch, oder war die schon immer da?
Die war schon immer da. Also ich habe mich schon immer für Theorie interessiert, weil ich auf Theorien einen anderen Blick habe als die soziologische Theorie. Ich bin eigentlich, also eigentlich in Anführungszeichen, interessiert an Sozialphilosophie. Das ist mein Zugang zur soziologischen Theorie. Das heißt, soziologische Theorie im engeren Sinne, wie zum Beispiel Rational Choice oder die Theorie des kommunikativen Handelns oder so, das sind für mich Theorien am Rande. Mich interessiert in Anführungszeichen der große Entwurf. Das hat mich bestärkt, soziologische Theorie zu machen. Aber das stand als Ziel niemals fest. Also ich habe ganz normal studiert. Ich habe erstmal, ich habe ja einen ganz kuriosen Bildungsweg, der allerdings, glaube ich, dem durchschnittlichen Bildungsgang entspricht. Ich habe Sozialwesen studiert bis zum Vordiplom. Dann habe ich das abgebrochen und habe gedacht, nein, das ist mir nicht theoretisch genug. Und dann habe ich gesagt, okay, dann studierst du halt um der Theorie willen Philosophie. Das war in Bamberg eine dumme Entscheidung, weil Philosophie in Bamberg ist katholische Theologie. Das hat mich dann auch nicht zufriedengestellt. Und dann bin ich endgültig zur Soziologie gewechselt.
Und würden Sie sich als so flexibel einschätzen, dass Sie, also vermutlich dann so Wissenschaftskarriere bedingt, also wäre es möglich gewesen, dass Sie auf einem empirisch ausgerichteten Lehrstuhl gelandet wären? Also es gibt, Sie schütteln den Kopf.
Nein, das wäre nicht möglich gewesen, weil meine empirischen Kenntnisse reichen nur zu den methodischen Grundkenntnissen. Das ist aber das Äußerste, was ich an empirischen Kenntnissen habe. Also ich bin ein Freund der deskriptiven Statistik und allem, was damit zusammenhängt. Aber darüber hinausgehend habe ich keine wirklich ernsthaft methodischen Kenntnisse. Und die wären, wenn man Empirie sozusagen als Forschungsschwerpunkt hätte, würden die verlangt werden.
Also Empirie betreiben wäre für Sie unwahrscheinlich oder ja, eher nicht möglich gewesen, aber Sie haben jetzt am Anfang schon angedeutet, dass Theorie ohne Empirie auch nicht funktioniert. Also in Ihrem Forschungsalltag oder in Ihrem Alltag als Soziologe, als theoretischer Soziologe, kann man das so einfach beantworten, welche Rolle spielt da Empirie oder kann man Theorien unterscheiden, wie empirisch fundiert sie sind oder wie empirisch losgelöst von Empirie sie sind? Können Sie dazu
was sagen? Kann man, Herr Brumme, ja, das kann man. Also es gibt wenige Theorien, die vollkommen ohne Empirie auskommen. Dazu würde ich zum Beispiel die Kommunikations-Systemtheorie von Niklas Luhmann zählen. Alles andere, was an Theorien vorliegt, funktioniert nur unter Verweis auf Empirie. Also egal, ob das die Ethnomethodologie ist oder ob das die soziologische Theorie von Jürgen Habermas ist oder ob das die soziologische Theorie von Andreas Reckwitz ist, also wie Sie das auch immer ausbuchstabieren. Theorie kommt ohne Empirie nicht aus. Das ist sozusagen arm.
Und trotzdem ist ja die Systemtheorie von Luhmann eine der bekanntesten und vielleicht auch, was die Rezeption angeht, eine der erfolgreichsten, vielleicht auch zumindest eine Zeit lang gewesen. Wie kann das dann funktionieren, dass Theorien, die eigentlich arm an empirischer Rückbindung sind, dann doch so erfolgreich wurden? Also auch wenn das jetzt schon sehr speziell ist, aber warum, was ist dann so die Erfolgsgeschichte von so Universaltheorien, die eigentlich ohne Empirie oder ohne große Empirie daherkommen? Wie ist das zu erklären, dass die dann...
Das ist genau der Grund für ihren Erfolg. Sie kommen ohne Empirie aus. Und wenn man sich die Vertreter der modernen Systemtheorie ansieht, also wie zum Beispiel Herrn Wilke oder auch Armin Nasehi oder so, das sind Forscher, die im Prinzip mit ganz wenig Verweisen auf empirische Sachverhalte auskommen, für die Theorie ein Selbstläufer ist. Das tut zwar beiden nicht ganz, wird zwar beiden nicht ganz gerecht, aber in groben Zügen beschreibt das beide.
Und es geht schon so ein bisschen in die Richtung. Haben Sie, also ich würde sagen, Sie haben in Ihrer 20, 30-jährigen Karriere als Soziologe viele oder alle Theorien vermutlich kennengelernt und in Einführungsvorlesungen behandelt oder in Seminaren behandelt. Wir reden später noch darüber, welche Themenschwerpunkte in Seminaren waren. Kristallisiert sich da sowas wie eine Lieblingstheorie oder ein Lieblingskonzept heraus? Also gibt es etwas, wo Sie sagen würden, das hat mich dann irgendwie 20, 30 Jahre begleitet und das war dann immer das Schönste für mich an der Soziologie?
Also eine Lieblingstheorie habe ich nicht. Das hat aber etwas damit zu tun, dass ich Theorien als etwas betrachte, was ich ergreife, wenn ich es brauche. Das heißt, wenn ich mal zum Beispiel die Theorie von Habermas gebraucht habe, dann habe ich sie auch ergriffen. Aber genauso ergreife ich Theorien von Luhmann oder ich ergreife auch Theorien der Ethnomethodologie und momentan würde ich immer sagen, ich ergreife die Theorien des Neopragmatismus, also Richard Rorty und Ähnliches, um mir Dinge klarzumachen. Das heißt, Theorien sind für mich etwas, was man wählen kann nach Bedarf. Und entscheidend ist nach Bedarf.
Dann erübrigt sich so ein bisschen die Frage nach, also die Gegenfrage, ob Sie Theorien haben, die Sie ich sag mal, am wenigsten mögen. Aber vielleicht ergibt sich daraus die Frage, welche Theorien Sie am, also auch in Anführungsstrichen, am erfolgreichsten oder am, wenn man das vielleicht so hierarchisieren kann, am besten oder am, also am erklärungsreichsten. Also welche Theorien haben Ihnen als Theoretiker am meisten über das Soziale gezeigt oder welche finden Sie am breitesten anwendbar oder vielleicht kann man sagen, am erfolgreichsten, wenn man das ordnen kann und wenn man das von der Vorliebe trennen kann?
Also die Theorie, die mich am meisten gelehrt hat, also von der ich am meisten gelernt habe, das ist zweifelsfrei der Pragmatismus. Da habe ich in den letzten 5, 6 Jahren am meisten von gelernt.
Und gibt es so eine, also können Sie unabhängig von Ihrem eigenen Vorlieben in den 20, 30, 40 Jahren Ihrer soziologischen Karriere so Veränderungen im Diskurs festmachen? Also findet man da so Hochphasen von Theorien? Ich würde jetzt vermuten, die Systemtheorie hatte so eine Hochphase. Aber unabhängig von Ihren persönlichen Vorlieben, was war da so in der Soziologiegeschichte? Was hatte da, also welche Wellenbewegung von Theorien kann man da erkennen oder von der Präsenz von Theorien?
Es kommt immer auf die Konstellation an. Also ich bin sozusagen, weil Sie das auch sagen, ich bin groß geworden im Studium mit der Auseinandersetzung zwischen Habermas und Luhmann. Das waren Kontrahenten, wo sofort klar war. Also ich weiß, ich habe mit einem damaligen Freund die Theorie des kommunikativen Handelns und die sozialen Systeme von Luhmann parallel gelesen, einfach um uns klar zu machen, wo die Stärken und die jeweiligen Schwächen liegen. Und solche Konjunkturen gibt es auch jetzt noch. Also jetzt würden wir sagen, oder würde ich sagen, hat zweifelsfrei die soziologische Theorie im Sinne der Praxistheorie von Andreas Reckwitz einen wirklichen Lauf. Das läuft relativ selbstständig, das läuft gut. Und die nächste Welle könnte ich jetzt nicht sagen, was das wäre. Also ich würde ja eher den Anspruch von Theorie schrittweise zurückfahren. Also man muss keine Großtheorien entwickeln, um Theoretiker zu sein. Es reichen schon Theorien, wie Merton das genannt hat, mittlerer Reichweite vollkommen aus. Mehr brauchen wir eigentlich nicht.
Und würden Sie dann sagen, dass es eine Zeit gab, wo es diesen Universalanspruch gab von Großtheorien, also wo die sehr präsent waren, Parsons, Luhmann, Systemtheorien im Allgemeinen, dass es so einen Zeitgeist gab in der Soziologie, jetzt versuchen wir, in der Physik gibt es das ja auch, die Theorie von allem, wo man versucht, die beiden großen Sachen miteinander zu verbinden. Also gab es diese Phase und ist die zu Ende so ein bisschen, dieser Universalanspruch?
Ja, also diese Phase ist zu Ende. Also es gab eine Phase mit dem Universalanspruch und die beginnt, wie Sie richtig skizziert haben, mit Talcott-Parsons und hört dann irgendwo bei Luhmann und Habermas auf. Und danach ist erstmal eine Pause eingetreten und jetzt würde nach meinem Verständnis keiner mehr versuchen wollen, eine Großtheorie überhaupt zu formulieren. Das ist ausgesprochen mühsam und im Regelfall auch zum Scheitern verurteilt.
Vielleicht, ich versuche mal den Übergang. Also es ist nicht nur mühsam in der Erstellung, also wenn man Soziologe, Soziologin ist und diese Theorien bauen will, sondern ist auch mühsam manchmal im Lesen. Ich denke dann an das Werk von Luhmann, wo wir dann vor 20, 30 Büchern sitzen, also alles Primärwerke von ihm, wo jedes gesellschaftliche System abgearbeitet wird. Und auch, ich kann mich gut daran erinnern, im Studium die Texte von Talcott-Parsons, dass wir vor denen gesessen haben und das war Arbeit, sich da durchzukämpfen. Haben Sie Autoren, Autorinnen, wo Sie, wenn Neuerscheinungen sind oder wenn Sie neue Bücher oder alte Texte entdecken, die Sie noch nicht gelesen haben, die Sie beiseite schieben und sich sagen, das tue ich mir nicht mehr an? Und auf der anderen Seite haben Sie Autorinnen und Autoren oder Soziologinnen und Soziologen, wo Sie jede Neuerscheinung verschlingen? Also gibt es da so Vorlieben, Lieblingsschreiber, Schreiberinnen?
Ja, das gibt es tatsächlich. Also ich habe eine große Vorliebe für die Arbeiten von John Dewey und von Richard Rorty. Das ist aber meiner gegenwärtigen Orientierung geschuldet. Ja. Wen ich sehr zu meinem eigenen Entsetzen beiseite schieben würde, wären mittlerweile die neuesten Arbeiten von Jürgen Habermas. Mhm. Ich bin nicht bereit, sozusagen mich durch 1900 oder 1600 Seiten Text des Buches auch eine Geschichte der Philosophie zu arbeiten. Das ist mir ehrlich gesagt zu mühsam. Also ich bin froh, dass ich die Theorie des kommunikativen Handelns durchgearbeitet habe. Die habe ich bis zum letzten wirklich ausformuliert beackert. Aber ich würde das nicht wiederholen wollen.
Also kann man daraus so ein bisschen ablesen, dass es, auch wieder ganz individuell gesprochen, eine Veränderung im Leseverhalten und in der Lesebereitschaft gab? Also würden Sie sagen, dass Sie heutzutage auch weniger lesen? Vielleicht zur Zeit im Vergleich zur Zeit Ihres Studiums, aber auch zur Zeit, als Sie die Professur begonnen haben, glaube ich, in den 2000, 4 Rennen, Sie wissen es genauer, Junge. Also können Sie so eine Veränderung im Leseverhalten beobachten, auch was lange Bücher angeht, kurze Papers, der Leseumfang, wie verändert sich das, oder wie hat sich das bei Ihnen über die Jahre verändert?
Also der Leseumfang ist deutlich gesunken. Also ich lese sehr zurückhaltend. Ich lese lieber Aufsätze und kurze Papiere, während ich sogenannte dicke Bücher oder so
meide
bzw. zu umgehen suche, weil sie einfach mit enormem Zeitaufwand verbunden sind. Also wenn man sich ein Buch anguckt, wie zum Beispiel Andreas Reckwitz, die Singularitäten, da brauchen sie eben schon mehrere Tage, um das in Ruhe zu lesen. Das liest sich ja nicht von selber. Und insofern ist mein Leseumfang erheblich zurückgegangen. Also ich stehe auf kurze Papiere, sogenannte dicke Schinken mag ich gar nicht mehr. Und diejenigen, die ich noch zu Hause habe, die dicken Schinken, die werden halt im Regal alt.
Und gleichzeitig plädieren wir ja gegenüber Studierenden ja auch schon mal dafür, wenigstens so Ausschnitte aus den guten alten Schinken auch mal zu lesen, sich auch mal die Primärliteratur zu gönnen, wie die jungen Menschen es heutzutage sagen würden. Und nun ist ja so ein bisschen die Frage, die man sich ja stellt als Lehrender oder Lehrende, wie kann ich denn das, was ich von Theorie weiß oder auch meine zu wissen, am besten vermitteln? Also wie funktioniert quasi Doing Sociology in der universitären Lehre? Und Sie hatten sich bei unserer Anfangsfragerunde ja gleich sozusagen dazu hingereist gefühlt, zu sagen, warum das Seminar besser ist als die Vorlesung. Und ich denke, die Vorteile liegen so auf der Hand. Aber was sind so Ihre besten Erfahrungen, mal abgesehen davon, dass man sagt, okay, gut, Vorlesungen sind vielleicht auch so ein Kompromiss. Man muss da vielen Studierenden viel Wissen in relativ kurzer Zeit vermitteln. Aber wenn Sie sich vielleicht auch vielleicht mehr Freiheiten hätten wünschen können, wie sehe für Sie die beste Praxis von ich lehre Soziologie aus? Oder welche guten Erfahrungen haben Sie auch gemacht damit?
Ja, also da würde ich an das anknüpfen, was ich am Anfang gesagt habe. Also die beste Vermittlungsform in meinen Augen ist das Seminar, weil da sitze ich den Leuten gegenüber und kann in Anführungszeichen, kann sozusagen beobachten, kann sehen, wie sie in Anführungszeichen, wie sie ticken. Und dann daran kann ich gut erkennen, wie weit sie in die soziologische Theorie eingedrungen sind. Und das ist der spannende Teil. Also jemanden einen Schritt zu begleiten, dabei in die soziologische Theorie hineinzufinden, das ist wesentlich spannender, als irgendwelche Theorien zu erzählen oder zu reproduzieren. Also das Seminar ist die, glaube ich, auch die eigentliche Form der Universität. Also Universität ist ein Gespräch, ist ein Dialog, den man führt. Und diesen Dialog muss man führen. Vorlesungen sind ein Monolog. Es ist furchtbar langweilig. Also ich hatte vor meinen eigenen Vorlesungen, habe ich mir immer gedacht, oh Gott, und jetzt schon wieder 90 Minuten Monolog. Das traf mich nicht. Deshalb habe ich schrittweise der Vorlesung immer mehr einen seminarischen Charakter gegeben, indem ich sehr gezielt sehr, sehr viele Fragen an die Zuhörer gerichtet habe und auch deren Antworten aufgenommen habe, um den Gedanken weiterzuführen. Aber das Seminar, glaube ich, ist die eigentliche Form.
Und Sie haben ja viele Studierenden begleitet in Ihrem Soziologiestudium, in Ihrem Studium zum Beispiel auch des Lehramts der Sozialkunde oder der Sozialwissenschaften oder Personen, die einfach so interessiert an ihren Vorlesungen waren, die sich das im sogenannten freien Wahlbereich angeguckt haben oder in ihren Seminaren saßen. Würden Sie sagen, dass es auf Seiten der Studierenden eine Veränderung gibt, wie soziologische Theorie, wie das Interesse dafür da ist, wie vielleicht auch so ein Handwerk mit Theorie umgehen erlernt wird oder wie so Studierende so grundsätzlich auf Vorschläge der Theorie reagiert haben jetzt in ihren letzten fast 30 Jahren der universitären Lehre?
Also der Stellenwert der Theorie, Frau Waschkewitsch, der ist immer mehr abgespeckt worden. Das heißt, Theorie rückt als eigenständig bedeutsam immer mehr in den Hintergrund. Und so reagieren auch die Studierenden auf Theorieveranstaltungen. Sie sagen, ja, das muss ich halt machen, und sehen zu, dass sie es mit so wenig Aufwand wie möglich machen. entsprechend sind auch die Empfehlungen für Lehrbücher oder so. Man empfiehlt oder ich empfehle Lehrbücher, die hochschematisch sozusagen in der Darstellung sind, die nicht verlangen, dass man sich wirklich, in Anführungszeichen, wirklich ernsthaft mit einer Theorie auseinandersetzt. Und die Idee, die Sie vorhin aufgeworfen haben, wird reduziert auf vielleicht 15 oder 20 Textseiten in einem großen Werk. Das heißt, Sie müssen genau angeben können, und das sollten Sie in jedem Fall mal gelesen haben. Also ich weiß, in den einzelnen Stunden der Vorlesung zur soziologischen Theorie sage ich immer ganz genau, das sollten Sie in jedem Fall mal gelesen haben. Und selbst da bin ich nicht sicher, ob diese Texte jemals gelesen werden.
Das passt ganz gut, Herr Junge. Ich werde im nächsten Semester ein Seminar so ein bisschen in ihrem Geiste anbieten, aber also Sie würden es vielleicht nicht gut finden, weil man auch da nicht gezwungen wird, ganze Bücher zu lesen, aber ich werde ein Seminar anbieten mit dem Titel Streifzug durch die Soziologie und wir lesen dann so 10 Primärliteraturtexte, 20 Seiten, dass wir irgendwie den Türöffner machen, dass man überhaupt mal mit Theorien in Berührung kommt, weil ich habe auch das Gefühl, dass vielleicht die Bedeutung von Theorie, die scheinbare Bedeutung irgendwie zurückgeht und ich habe das Gefühl, das hängt vielleicht damit zusammen, dass auf einmal so viele Daten verfügbar sind und man so leicht Empirie betreiben kann und man dann per Klick in ein paar Datensätzen irgendwelche Ergebnisse bekommt und das vielleicht schon irgendwie befriedigend ist, obwohl wir ja, Sie haben es am Anfang angedeutet, sagen würden, das geht immer nur im Wechselspiel, also Daten und Ergebnisse sind nichts wert ohne Theorien und die Theorie ist auch nichts wert, wenn sie im luftleeren Raum ohne Empirie geschieht. Ich würde zum zweiten Block so ein bisschen übergehen, aber mich würde noch interessieren, haben Sie Veranstaltungen gehabt oder Sitzungen oder Themen, Seminarthemen, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind, die besonders gut funktioniert haben oder die Sie am liebsten gehalten haben oder die Sie auch gerne vermieden hätten. Manchmal haben Sie auch in den Vorlesungen Theorien oder Sitzungen, die Sie machen müssen, weil Sie das Gefühl haben, es gehört dazu. Aber gibt es da so, also in Ihrer eigenen Lehrtätigkeit, Seminare oder Sitzungen, die Sie besonders gerne gehalten haben oder die gut ankamen bei Studierenden, was Sie in Erinnerung behalten haben?
Ja, ich habe die Seminare immer in lebhafter und auch positiver Erinnerung behalten, die quer zu den Herkömmlichkeiten einer handlungstheoretisch orientierten Soziologie sehen. Also ich habe sehr gerne gemacht ein Seminar übers Scheitern, weil beim Scheitern haben Sie die Frage sozusagen, wie kriegen Sie das Handeln hin zu scheitern und Sie müssen handeln, damit Sie scheitern können. Ich habe sehr genossen das Seminar zur Unordnung, ebenfalls ein queres Thema. Also über Ordnung sprechen wir alle, das ist die Grundfrage der Soziologie überhaupt. Aber die Soziologie hat dann vergessen, nach der Unordnung zu fragen. Und die Unordnung existiert in ausgesprochen vielfältigen Erscheinungen. Mhm. Und das, wie gesagt, das können Sie ja dann alles in der Vorlesung nachgucken. Also insofern, es gibt eine Reihe von Themen, die sich erschließen, wenn man quer zur Soziologie die Themen bearbeitet.
Also eigentlich soziologische, die großen Themen der Soziologie nimmt und sie umdreht und sagt, wir schauen mal auf das, was da eigentlich nicht betrachtet wird, aber eigentlich genauso eine Rolle spielt. Also Umdreht und nach der Unordnung fragt. Und Sie haben vorhin schon so ein bisschen, ich habe Sie dann unterbrochen, aber wir machen das jetzt gleich ein bisschen ausführlicher gerne, über Ihr eigenes Studium gesprochen. Sind Ihnen da mit dem großen zeitlichen Abstand Seminare oder Erlebnisse im Kopf geblieben, die prägend für Sie waren, wo Sie sagen, dann war klar, ich werde vielleicht Soziologe oder ich werde in der sozialwissenschaftlichen Richtung weiter studieren. Mhm. Also gibt es sowas noch, dass man sagt, da gab es Sitzungen, Seminare, Dozenten, Dozierende, die irgendwie prägend waren?
Ja, die gibt es tatsächlich. Also prägend waren vor allem Dinge, die am äußeren Rand der Soziologie liegen. Also mein Lieblingsseminar, das war ein verwaltungswissenschaftliches Seminar. Also der Prof war erstaunlicherweise immer super genau vorbereitet. Da konnten Sie nicht drumherum labern oder so, da ist er Ihnen sofort ins Wort gefallen. Diesen Prof mochte ich sehr und auch das Fach mochte ich sehr. Also ich kann seit diesen Zeiten in Verwaltungswissenschaften, kann ich zum Beispiel einen Bundestagshaushalt lesen. Das heißt, ich weiß, wie der aufgebaut ist, was die Zahlen bedeuten und wie die angeordnet sind. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht.
Herr Junge, Sie haben vorhin schon kurz das Studium des Sozialwesens, glaube ich, erwähnt. Können Sie kurz sagen, was das ist? Gibt es das noch? Macht man das noch?
Ja, das gibt es noch. Das heißt aber normalerweise einfach Sozialarbeit. Das hieß in Bamberg einfach Sozialwesen und ist jetzt auch von Bamberg aus nach Coburg verlegt worden. Aber das ist eigentlich soziale Arbeit, soziale Pädagogik.
Und Sie haben vorhin schon angedeutet, dass ein paar Entscheidungen in ihrer Karriere relativ klar waren, also sie wären jetzt nicht auf einmal Empiriker geworden, aber war die Idee eines Studiums und des Studiums der Soziologie, Sie haben schon angedeutet, dass das im Fluss passiert ist, aber war Studium für Sie immer klar oder waren Sie auch bereit, irgendwo in die Praxis zu gehen und eine Ausbildung zu machen oder haben Sie vielleicht sogar vorher noch was anderes gemacht?
Also ich war nicht festgelegt darauf, dass es unbedingt studieren sein muss. Ich habe eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, Buchhändler zu werden. Einfach weil mich sozusagen Bücher aus welchen Gründen auch immer interessiert haben. Also Buchhändler wäre die eine Alternative gewesen und später ist eine andere Alternative hinzugekommen. Ich hätte mir auch eine Ausbildung als Koch vorstellen können. Also weil das entspricht meinem Hobby und insofern habe ich später ja auch mal gemeinsam mit Herrn Fischer ein Seminar zur Soziologie des Kochens gemacht, um sozusagen Theorie und Praxis in einem Seminar zusammenzubringen.
Ja, da sind wir wieder an diesem Punkt, den wir auch schon öfters hatten, dass das Spannende an Soziologie ist, dass man da irgendwie alles, also theoretisch machen kann, also nicht wirklich, Sie kochen da nicht wirklich als Soziologe, der Kochen beobachtet, aber Sie können halt alles beobachten oder alles, sich für jedes gesellschaftliche Phänomen interessieren. Also das war für mich immer das Reizen an Soziologie und ich habe das Gefühl, wenn Sie berichten, was für Sie gute Erlebnisse in Seminaren und Sitzungen waren, ist das auch, dass man merkt, man kann da einfach jedes Phänomen betrachten. Ich kann mich gut an mein Studium erinnern, Sie haben uns dann in Seminaren gesagt, es gibt die Soziologie der Mathematik und ich habe dann irgendwann mal ein Buch gefunden, die Soziologie von Außerirdischen, glaube ich. Ja. Ne? Da hat man über die soziologische Bedingtheit richtig des Nachdenkens über Außerirdische und so nachgedacht. Also es ist einfach wirklich alles möglich. Ne? Wir können die Soziologie der Astrophysik machen. Die Wissenschaftssoziologie zeigt uns das ja. Wir können uns da einfach für alles interessieren. Ich habe mir noch als Frage aufgeschrieben, ist die Universität eigentlich der richtige Ort für Soziologie, um das zu vermitteln? Oder man könnte auch anders fragen, was kann eigentlich Universität besonders gut? Warum brauchen wir Universitäten und warum könnte es nicht andere Formen oder sind andere Formen der Wissensvermittlung und der Ausbildung denkbar oder ist Universität das Beste, was wir da haben oder was könnte vielleicht auch besser daran sein? Es ist sehr breit gefragt, aber...
Also Universität als Idee ist zweifelsfrei das Beste, was wir haben. Aber man muss realistisch sein, es gibt auch Alternativen zur Universität. Also ich würde niemandem raten, einen universitären Abschluss höher zu schätzen als zum Beispiel den Abschluss einer beruflichen Ausbildung. Also ich neige häufig zu dem Vergleich, ein Meister ist mindestens, also ein abgeschlossener Meister mit Meisterbrief ist mindestens so viel wert wie ein abgeschlossenes Masterstudium. Das sollte man nie gegeneinander ausspielen. Das ist vergleichbar. Das eine ist eher theoretisch orientiert und das andere ist eher, in Anführungszeichen, praktisch orientiert. Aber man sollte beide Formen nicht gegeneinander ausspielen. Die gehören zusammen.
Aber sowas Theoretisches wie Soziologie kann dann einfach nur an Universitäten vermittelt werden. Also könnten Sie sich eine Ausbildung der Soziologie vorstellen? Das wäre eigentlich nicht. Also ein Ausbildungsberuf Soziologe, Soziologin wäre nicht wirklich denkbar, oder?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also die Soziologie gehört zweifelsfrei an die Universität und Universität ist der einzige Ort, wo man sozusagen in Anführungszeichen Soziologie betreiben kann.
Und Sie haben ja auch in Ihrer dann wissenschaftlichen Laufbahn auch einige, ja sagen wir mal, Umstrukturierungen von Universität miterlebt, quasi am eigenen Leibe in verschiedenen Positionen, sowohl als wissenschaftlicher Mitarbeiter als dann auch als Professor eines Lehrstuhls oder auch als Vertretungsprofessur. Und während dieser Jahrzehnte gab es ja zum einen eine sehr starke Umstrukturierung der Lehre, also auch der Studienbedingungen, die Einführung des Bachelor-Master-Systems, die sogenannte Bologna-Reform in den 2000er Jahren, als auch die Art der Beschäftigung an Universität, also von Befristungen, Wissenschaftszeitvertragsgesetzen, gerade ja sehr aktuell im Zuge der Ich bin Hanna-Proteste. Und wo sehen Sie, also das war jetzt, kann man vielleicht auch schon merken, etwas negativ gefärbt, was hat Sie immer vielleicht auch so negativ begleitet, wo Sie dachten, das macht vielleicht auch Universität als perfekter Ort für die Soziologie oder als richtiger Ort für die Soziologie nicht unbedingt besser?
Das haben Sie im Prinzip schon angesprochen.
Oder wenn ja, also wenn es genau diese Punkte sind, worin sehen Sie konkret die Verschlechterungen dadurch?
Also ich glaube, die entscheidende Verschlechterung der universitären Ausbildung begann mit dem Prozess von Bologna. In dem Moment, wo Lehrinhalte standardisiert werden, also denken Sie an die klassischen Modulbeschreibungen, da steht eben unten sogar eine verbindliche Literaturliste zu den einzelnen Themen. Das funktioniert nicht. Studieren lebt davon, gerade in Ecken zu schauen, wo man gar nicht hingesehen hat. Also Bücher zu lesen, die man nicht gelesen hat. Bücher zu studieren, die in Anführungszeichen nicht zielführend sind. Also ich lese gerne Geschichtsbücher und ich lese auch gerne philosophische Bücher, von denen ich schon sicher weiß, ja, das ist jetzt im Kanon, kommt das gar nicht mehr vor. Aber das genau macht diese Bücher so interessant, dass sie im Kanon nicht vorkommen. Natürlich kenne ich den Kanon der soziologischen Theorie. Ich weiß, welche Bücher man im Kopf hat oder gelesen haben sollte. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der Quereinstieg. Ein anderer Blick auf das, was gegeben ist. Und da, glaube ich, hat der Prozess von Bologna, hat die Universität in Anführungszeichen zerstört. Also ich erinnere mich, deshalb sage ich das auch so bewusst, ich habe ja unter den Bedingungen eines Diplomabschlusses studiert. Ich hatte keine Modulbeschreibung, nicht. Ich hatte zwei Vorgaben. Ich musste mein Vordiplom innerhalb der ersten 5 Semester absolvieren. Und dann war wieder Schluss mit lustig. Dann habe ich mehrere Jahre wieder im Hauptstudium nicht so wirklich ernsthaft studiert. Da habe ich in einer Land-WG gelebt. Das hat mich viel, viel mehr interessiert als die soziologische Theorie. Und dann kam es sozusagen zum Umschwung. Also die Soziologie wurde als Fach zerstört durch die Bolognasierung. Sie können eben nicht standardisiert sagen, das und das müssen Sie in jedem Falle gelesen haben und die Texte sind kanonisch. Das geht eben nicht. Geschichtsbücher sind genauso kanonisch und wichtig. Also was weiß ich, denken Sie an Hans-Ulrich Wähler oder Ferdinand Brodel und so weiter. Das sind hochspannende Arbeiten, aus denen die Soziologie viel ziehen kann.
Und dementsprechend wäre ein Wandel hin zu mehr Destandardisierung, mehr Freiheit auf jeden Fall etwas, was der Lehre zugutekommen würde. Und wenn Sie auch sich ansonsten etwas wünschen könnten, wenn Sie jetzt über eine Machtposition verfügen können und irgendetwas durchsetzen könnten, was würde Ihrer Meinung nach noch notwendig sein, um Universität vielleicht auch ein bisschen in dieser Position zu retten? Also als ja vielbeschworene Schmiede für die Klügsten in diesem Lande, wo wir ja nachweislich schon merken, auch aufgrund der prekären Arbeitsbedingungen, ist es das schon auch länger nicht mehr. Wenn wir jetzt daran denken, viele Professoren und Professorinnen werden vermutlich in ihrer Alterskohorte eben auch demnächst in Rente gehen. Es gibt unbesetzte Stellen, auch im akademischen Mittelbau. Kann Universität sich überhaupt so lange halten? Ne? Also auch aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels an jeder Stelle, der Abwanderung aus dem Wissenschaftssystem. Also was bräuchte Universität und diese Struktur, um sich vielleicht auch selbst in einem sehr guten Maße erhalten zu können?
Die Universität bräuchte, also danke für diese Frage, weil das ist sehr wichtig, weil es die Zukunft der Universität betrifft. Die Universität bräuchte enorme Flexibilität, insbesondere was die Regelung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft. Also Sie haben also standardmäßig eine Begrenzung Ihrer Gesamtarbeitszeit auf 12 Lebensjahre. Das könnte man flexibilisieren. Man könnte sagen, naja gut, das vergessen wir. Oder wir schaffen große Mengen von Lebenszeitstellen. Weil Sie müssen ja für den Nachwuchs, also für den Mittelbau, für den sogenannten Mittelbau, müssen Sie ja auch Optionen zur Verfügung stellen. Sie können als Mittelbauer, nicht wie Sie das zum Beispiel gemacht haben, ein Haus kaufen. Das können Sie im Regelfalle nicht. Das können Sie nur dann, wenn Sie eine ernsthafte Zukunftssicherheit haben. Wenn Sie einen Ausblick haben, der sagt, ja, in den nächsten 10, 15 Jahren bin ich finanziell irgendwie auskömmlich abgesichert. Das müsste gemacht werden. Also Sie brauchen einerseits ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit, und Sie brauchen gleichzeitig Perspektiven. Das heißt, sie müssen experimentieren können. Es geht nicht darum, sozusagen immer im Hinterkopf zu haben, dass eine Sache Erfolg hat, sondern im Hinterkopf muss man immer halten, immer haben, man muss es ausprobieren. Also probieren, also wie ich das gerne sage, probieren geht über studieren. Das ist wichtiger. Etwas mal versucht haben. Ob dieser Versuch dann erfolgreich ist oder nicht, das ist relativ unabhängig, unerheblich.
Ja, danke, Junge. Ich wollte noch mal anhängen. Ich sehe das auch als große Gefahr. Und ich glaube, in den Geisteswissenschaften geht das immer noch, weil Menschen wie Frau Waschkewitsch und ich immer relativ weniger Alternativen zu diesem Berufsbild haben, weil wir halt einfach dann Wissenschaftlerinnen sind, die an den Universitäten primär arbeiten. Aber wenn ich an die MINT-Fächer denke, an Informatik oder an technische Berufe, wo man weiß, dass das Berufsbild Universität eigentlich fast gar nicht mehr in Frage kommt, weil in der freien Wirtschaft die Arbeitsplätze viel attraktiver sind. Da ist man sofort unbefristet. Teilweise werden die Studierenden vor den Abschlüssen aus den Universitäten geholt. Im Informatikstudium ist es teilweise so, dass im fünften oder sechsten Semester eigentlich eine Bachelorarbeit geschrieben werden müsste. Und Studierende sagen dann, ich habe ein Jobangebot. Warum? Und die Uni kommt dann mit, ich könnte dich aber für 2 Jahre auf einer halben Stelle anstellen, befristet. Also es ist natürlich überhaupt nicht mehr attraktiv. Und in den Geisteswissenschaften, glaube ich, geht das immer noch, weil da genug Leute wie wir sind, die sich sagen, ja, aber was sonst? Aber ich glaube, es gibt andere Disziplinen, wo es kaum noch möglich ist, Frau Waschkewitsch hat das angedeutet, die schlauen Köpfe an den Universitäten zu halten, weil die Besten einfach dann in die freie Wirtschaft gehen. Also es ändert sich sehr viel an Universitäten und vielleicht als letzter Punkt in diesem Blog auch vielleicht nur kurz. Wir hatten im letzten Semester schon mal drüber gesprochen, Herr Junge, dass sich auch in den Prüfungsformaten, also wir haben gerade gemerkt, Universität wandelt sich aber trotzdem sehr langsam und ist sehr träge. Und jetzt haben wir da so disruptive Entwicklungen gehabt, dass beispielsweise Studierende heutzutage mit bestimmten Programmen oder mit KI-Systemen relativ leicht Texte erstellen können oder sich Fragen beantworten lassen können oder sich Textzusammenfassungen schreiben lassen können. Und wir hatten schon mal in einer Lehrstuhlsitzung darüber gesprochen, dass sich eigentlich Prüfungsformate ändern müssten. Und ohne jetzt von Ihnen so einen prophetischen Blick darauf zu haben, Sie haben es am Anfang ganz kurz angedeutet, dass Sie eigentlich mündliche Prüfungen besser finden. Vielleicht können Sie kurz sagen, warum, und vielleicht können Sie was allgemein dazu sagen, wie Sie Prüfungen an Universitäten allgemein sehen, welchen Stellenwert die für Sie haben.
Also ich habe vorhin ganz bewusst für die mündliche Prüfung plädiert, weil man da einen Eindruck vom Gegenüber hat. Also man kann sehr spontan nachfragen. Hm. Auch Prüfungen, die mündlich stattfinden, finden auf einer Basis statt, die sich ganz schlecht standardisieren lässt. Eine mündliche Prüfung können Sie nicht in ein Korsett zwängen und sagen, ich frage jetzt erstmal den allgemeinen Teil ab und dann gehe ich in die Tiefe und so weiter und so fort. Bei mündlichen Prüfungen haben die Prüflinge nämlich ein hohes Maß an Mitgestaltungsmöglichkeiten. Also wir hatten am Lehrstuhl immer die Praxis, dass ein mündlicher Prüfung, insbesondere bei Lehramtsprüfungen, die legen dann Konzeptpapiere vor mit Auszügen aus der Literatur und Hinweisen, wo man noch was finden kann. Das finde ich die angemessene Form, weil sie da merken, in welchem Ausmaß eigenständiges Denken gelernt wurde. Und der Sinn des Studiums ist das Lernen des eigenständigen Denkens. Und das haben Sie, wenn Sie Abitur haben, haben Sie das noch nicht. Dann haben Sie ein schematisiertes Wissen, das Sie irgendwie abrufen können. Aber ob Sie denken können, ist noch eine ganz andere Frage. Und bei mündlichen Prüfungen, die so vorbereitet sind, da lernen Sie, ob die Leute denken können. Und das macht die mündlichen Prüfungen so wichtig.
Ja, und könnte man vermuten, dass schriftliche Prüfungen auch so eine Art der Standardisierung sind, dass man sagt, das ist vielleicht leichter durchzuführen. Beim Arbeitsaufwand her weiß ich es gar nicht. Also für die Prüfenden weiß ich es gar nicht genau, aber man hat das Gefühl, das ist vergleichbarer. Alle schreiben 12 bis 15 Seiten und das Thema ist klar. Also ist das so auch ein Versuch, eine große Anzahl von Studierenden prüfbar zu machen, während wir jetzt vermutlich sagen würden, mündliche Prüfung, wenn wir eine ganze Kohorte mündlich durchprüfen müssten in mehreren Disziplinen und Fächern, ja. Dann haben wir halt irgendwie 80 mündliche Prüfungen, das wäre ziemlich viel. 80 Hausarbeiten klingt immer so wie, also jetzt über ein Jahr, über 2 Semester verteilt. Das ist dann vielleicht noch eher machbar. Aber scheinbar ist es die bessere Prüfungsform. Ich würde das ähnlich sehen und mein Gefühl wäre, vielleicht sagen Sie nur kurz, ob Sie es ähnlich sehen, dass wir unter diesem Einfluss von diesem neuartigen Programm, künstlichen Intelligenzsystem, eigentlich wieder mehr zu solchen Prüfungsformaten gehen müssten. Ja, weil alles, was geschrieben wurde, können wir gar nicht mehr auf die, was Sie gesagt haben, wichtige Eigenständigkeit oder selbstständige Denken überprüfen, weil das einfach nur Text ist. Und in mündlichen Prüfungssituationen hat man schon eher das Gefühl, dass man da gucken kann, was Leute wirklich gerade denken oder was sie gerade miteinander verknüpfen oder wie sie gerade Sachen plausibilisieren. Ja. Während bei einer Hausarbeit wissen wir eigentlich gar nicht mehr, ob das wirklich von der Person kommt.
Herr Brummel, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Die Standardisierung beispielsweise von Hausarbeiten ist in einem hohen Maße erfolgreich gewesen. Und dadurch verlieren wir natürlich Einblicke. Also eine Hausarbeit ist dann gut zu bewerten oder gut zu erkennen auch, wenn sie ein eigenständig entwickeltes Thema vorträgt. Also ich bin kein Freund von Themen, die man einfach vorgibt und sagt, ja, mach halt hinne.
Ja, ja.
Sondern wenn der Studierende selber ein Thema vorschlägt und sagt, so und so könnte ich mir das vorstellen. Und wir dann oder ich dann behilflich dabei bin, das Thema so zu konkretisieren, dass eine Gliederung rauskommt. Und die Gliederung muss dann einfach, in Anführungszeichen, muss dann einfach nur abgearbeitet werden. Das, glaube ich, ist ein erfolgreiches Format. Mhm. Also Hausarbeiten sind auch ein geeignetes Mittel, wenn man den Studierenden dabei hilft, eine Hausarbeit überhaupt zu machen.
Ja, also genau, wir würden, um es vielleicht zu Ende zu bringen, auch da werden natürlich relevante Kompetenzen abgefragt. Ich glaube, nur die Überprüfung, ob die Kompetenzen wirklich vorhanden sind, wird halt immer schwieriger. Ne? Also die Strukturen kann ich mir erstellen lassen und die Textbausteine kann ich mir erstellen lassen. Aber als individuelle Fähigkeit würden wir sagen, ist natürlich wichtig für eine Soziologin, für einen Soziologen diese Fähigkeiten zu haben. Aber wir können immer schlechter überprüfen, ob das die Studierenden wirklich selber erzeugt haben. Jetzt haben Sie sich einen guten Zeitpunkt ausgesucht, um aus dem Dienst auszuscheiden, Herr Junge, nämlich Sie müssen später nicht mehr entscheiden, wie Sie mit Hausarbeiten umgehen, die von KI geschrieben wurde, und Sie müssen nicht mehr entscheiden, ob die mündlichen Prüfungen per Zoom, ob da jemand hinter dem Spiegel steht und Antworten vorgibt. Sie haben auch schon angedeutet, dass Sie die Uni, das habe ich zumindest so rausgehört oder meine ich rausgehört zu haben, recht schmerzlos verlassen, dass sie merken, jetzt ist dieser Lebensabschnitt zu Ende und sie lassen das jetzt, glaube ich, also das ist mein Gefühl, hinter sich ohne extrem viel Wehmut. Oder im Gegensatz zu manchen anderen Professorinnen und Professoren, die dann noch, ich glaube, Seniorprofessor werden und der Uni irgendwie noch verbunden bleiben. Aber verlassen Sie auch die Soziologie, die soziologische Theorie so schmerzlos oder wird die Sie weiter begleiten? Was vermuten Sie? Also lesen Sie ab nächsten Monat auch nichts Soziologisches mehr oder... Was erwarten Sie?
Nein, die Soziologie werde ich natürlich niemals los. Das ist ganz klar, das gehört zu mir. Ich bin eben ein Soziologe, das ist gar nicht zu leugnen. Aber sozusagen der Stellenwert der Soziologie, der wird zurückgedrängt. Also wenn ich in Bamberg wieder bin, dann werde ich mich mit anderen Fragen als mit soziologischen Fragen beschäftigen und ich werde mich natürlich mit anderen Themen befassen. Aber ein spannendes soziologisches Buch werde ich weiterhin nicht von mir weisen. Also sozusagen, wenn ich mal eine Besprechung gelesen habe in irgendeiner Tageszeitung oder so und ein Buch wurde extrem hoch gelobt, dann gucke ich mir das an. Also da komme ich sozusagen nicht raus.
Also, so. Und Herr Junge, allgemein, welchen Stellenwert würden Sie sagen, hat Soziologie in Ihrem Leben, also nicht aus beruflicher Perspektive gespielt, sondern, also ich hatte immer das Gefühl, im Verlauf des Studiums, man konnte an sich selbst beobachten, wenn das überhaupt geht, aber auch an Leuten, mit denen man studiert hat oder jetzt an Studierenden, dass so soziologische Fertigkeiten im Alltag zur Anwendung kommen. Also natürlich nicht immer rational und objektiv, aber dass man so bestimmtes analytisches Verständnis oder dass wir nicht gewillt sind, einfache Antworten oder dass wir von vornherein wissen, Gesellschaft ist komplex und da passiert immer viel und Perspektiven und Beobachtungen müssen umfassend sein. Also haben Sie das Gefühl, Soziologie als Wissenschaft hat eine Alltagsbedeutung? Und ist es bei Ihnen auch so? Oder kann man Soziologie betreiben ohne, bei Theologie könnte man sagen, kann man Theologe sein, ohne gläubig zu sein? Kann man Soziologie betreiben, ohne die in seinen Alltag zu lassen? Und wie war das bei Ihnen?
Nein, das geht nicht. Also man muss, also wenn man Soziologie betreibt, dann muss man auch die Soziologie in den Alltag integrieren. Das ist unverzichtbar. Und ich kann mich anekdotisch an eine Situation erinnern, das ist allerdings schon 15 oder 20 Jahre her. Da habe ich eine dialogische Situation beim Einkaufen, habe ich plötzlich, und wirklich, das war unbewusst, rollentheoretisch beschrieben. Also ich habe mich über irgendetwas an der Kasse geärgert, das dauerte mir zu lange oder was sonst der Punkt war. Und dann habe ich angefangen, die Situation soziologisch zu beschreiben. Und an dem Punkt merkte ich dann sozusagen, ja, also die Soziologie im engeren Sinne des Wortes werde ich natürlich nie wieder los. Also das wird in jedem Falle bleiben.
Ja, ich kenne solche Erlebnisse auch. Ich habe irgendwelche Produkte, die ich erworben habe, und dann gab es da Alternativprodukte, und da habe ich mir versucht, so produktionstheoretisch herzuleiten, warum die auf den Markt kommen und welche ökonomischen Anreize das gibt und wie sich sowas etabliert und stabilisiert. Also ich kenne das auch und finde das auch ein Mehrwert der Soziologie, dass die dann doch irgendwie alltagsnah ist, auch die soziologische Theorie natürlich. Wir meinen zu wissen, Herr Junge, dass Sie auch gerne Fernsehen oder Filme gucken und dass Sie haben, glaube ich, am Anfang auch gesagt, Star Trek gegen Star Wars vorziehen würden. Vielleicht als erste kleine Frage, schauen Sie auch Filme, Serien durch eine soziologische Brille oder kann man das abschalten? Und warum eigentlich lieber Star Trek als Star Wars? Vielleicht können Sie die beiden Sachen...
Ja, lassen Sie mich da sozusagen noch einen Schlenker machen, weil ich vorhin angedeutet habe, dass ich mit dieser Gegenüberstellung von Star Trek und Star Wars gar nicht so einverstanden bin.
Das ist ganz schrecklich, Entschuldigung. Ja.
Das ist auch nicht tragisch. Ich würde ja als Konkurrenz zu Star Trek immer Babylon 5 anfügen und würde sagen, das ist eigentlich in Anführungszeichen eine Science-Fiction-Serie, die aus dem Leben gegriffen ist, während Star Trek eine künstliche Welt sozusagen vorstellt, in der es relativ wenig Konflikte gibt, in der die oberste Maxime gilt und so weiter und so fort. Und was wir sehen, also wenn wir mal von der Serie sozusagen den Blick auf die Straße richten, merken wir, so einfach ist das gar nicht. Also die Welt ist eine ausgesprochen konfliktreiche Welt mit erheblichen Potenzialen für Auseinandersetzungen. Und diese Auseinandersetzung und diese Konflikte spielen in meinen Augen bei Babylon 5 eine größere Rolle. Da sind die Führungsansprüche nicht klar, da ist nicht klar, wer sind wirklich die Guten, wobei die Guten sind am Ende auch die Bösen. Also insofern, Babylon 5 ist realistischer als Star Trek. Und deshalb ist Star Trek sozusagen ein idealisiertes Weltbild. Mhm.
Also es ist auch, glaube ich, die indirekte Antwort darauf, ob Sie Filme und Serien ohne soziologische Brille gucken können, auch eher nicht. Also auch da kommt das dann...
Das kommt in jedem Falle durch. Also Sie können, auch wenn Sie den Fernseher anschalten oder auch wenn Sie die Zeitung lesen, Sie können die soziologische Reflexion auf was auch immer, können Sie nicht unterlassen.
Herr Junge, Sie treten nun Ihren Heimweg nach Bamberg an und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht sicher, ob das geografisch stimmt, aber ich würde sagen, also in die Berge. Sie hatten, glaube ich, auch am Anfang auf die Frage Meer oder Berge mit Berge geantwortet. Werden Sie das Meer vermissen? Werden Sie nach Rostock zurückkommen? Oder haben Sie das Gefühl, das war es wirklich mit Rostock und dem Meer? Was ist Ihre Vermutung?
Das war es. Ja. Also das ist sozusagen meine knappe Antwort. Also ich werde Rostock in positiver Erinnerung behalten, aber ich werde nicht nach Rostock zurückkehren. Also ich habe noch 2 Termine im Oktober und im November in Rostock, aber ansonsten werde ich nach Rostock nicht zurückkehren. Und das beantwortet auch die Frage, Meer oder Berge? Bei mir sind es eben die Berge. Ich kann mit Meer nicht, in Anführungszeichen, nicht so viel anfangen. Ich war mal ein paar Mal in Warnemünde. Es hat mir nichts gegeben. Das liegt aber an mir.
Aber Sie haben ja auch schon ein paar Mal Ostseeurlaub. Also jetzt nicht in Rostock, aber sozusagen an der mecklenburgischen oder vorpommerischen Ostseeküste. Auf dem Darß. Die Insel Rügen haben Sie auch schon mal besucht. Also
richtig, also ich habe regelmäßig, also in den letzten 10 Jahren, habe ich meinen Jahresurlaub immer in Binz verbracht. Also insofern ist mir das schon geläufig. Aber Binz ist mir auch deshalb sozusagen so wichtig geworden, weil man da unheimlich gut essen gehen kann. Also Binz hat eine hervorragende Restaurantkultur. Das ist für mich der Antrieb, dahin zu fahren.
Also könnten wir sagen, als alternativer Karriereweg für uns, wenn wir es schaffen, ein gutes Restaurant in Rostock aufzumachen, dann kommen Sie vielleicht noch
mal her. Dann komme ich eventuell noch mal vorbei.
Herr Junge, vielen Dank. Von mir aus würde ich sagen, es war eine schöne Zeit mit Ihnen hier am Lehrstuhl. Es hat auch Spaß gemacht, diesen Podcast mit Ihnen durchzuführen und mit Frau Waschkewitsch. Vielen Dank und viel Spaß und eine schöne Zeit in Bamberg wünschen wir Ihnen.
Ja, ich danke Ihnen beiden, Frau Waschkewitsch, Herr Brumme. Auch für den heutigen Podcast. Ich glaube, das war sehr informativ, auch für die Studierenden selber mal in Anführungszeichen aus dem Leben der Wissenschaft zu hören, denn Wissenschaft wird gelebt. Das mache ich praktisch jeden Tag. Und daraus kann man, glaube ich, viel lernen, wenn man sich von der Idee frei macht, dass alles muss unheimlich zielgerichtet erfolgen. Wissenschaft hat zwar ein Ziel, aber die Zwischenschritte sind unheimlich ungeordnet, wirken im ersten Moment ziellos. Und genau das muss man akzeptieren.
Ein schönes Schlusswort. Danke, Herr Junge.